Herzlich willkommen zur neuesten Praxisflüsterer-Episode. Heute zu Gast ein weiteres Mal Boris Gründel. Boris Gründel war in der Episode 84 bereits mein Gast. Das war eine sehr autobiografische Folge. Jetzt machen wir ein Update über die letzten 4 Jahre. Herr Gründel erzählt über seine persönliche Transformation im Leben. Besonders hängen geblieben bei mir ist das Update des Betriebssystems, die Wahrhaftigkeit des eigenen Selbstes und insbesondere seine Transformation von offline zu online. Vor 4 Jahren hat er quasi noch gar kein Social Media gemacht und eher mutwillig, eher so verpflichtend, weil man das musste, ist er da reingegangen und jetzt macht es ihm großen Spaß, hat eine große Gefolgschaft aufgebaut und wie er sich dabei gefühlt hat, wie er das Thema angegangen ist, das erzählt er in dem heutigen Update und ich finde es wahnsinnig spannend, denn ich bin ja noch so ein bisschen vor der Welle. Ich habe immer noch keine Meta-Produkte aus Überzeugung, kein Instagram, kein Facebook, kein WhatsApp. Ich mache keine Social-Media-Geschichten. Von der Firma haben wir einen Social-Media-Account und ein bisschen LinkedIn, aber auch das muss ich sagen, das ist eher Beiwerk und nichts Bedachtes. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss es wahrscheinlich nicht machen. Ich hoffe, dass ich es nicht machen muss. Und dann kommt Herr Gründel und erzählt, wie er von einem Verpflichtungsgefühl und ohne Lustgefühl da reingegangen ist und wie toll sich das dann für ihn und auch für seine persönliche Entwicklung, für sein Freud- und Glücksgefühl, auch PS, ganz wichtiger Punkt, er sagt zwischendurch, ist auch hängen geblieben, die Null-Situation eines Menschen, also die Grundsituation ist, ich fühle Glück, ich fühle mich gut. Und das fand ich auch eine wahnsinnig interessante Feststellung. Also auch das nochmal gemerkt, wie er dann dazu führt, da leitet er dann hin. Ich hätte 2 Stunden weiterreden können, es sind jetzt knapp 1 Stunde geworden. Viel Spaß mit dem Gespräch. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und los geht's. Herzlich willkommen zurück, lieber Boris Gründel. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns mal wieder zu einer Update-Folge sehen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Henrizi, und vor allem nochmal eingeladen zu werden, lässt vermuten, dass das letzte Mal nicht unterirdisch war.
Ich kann Ihnen sagen, das letzte Mal war ausgesprochen gut. Es war die Folge 84, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Das war eine sehr autobiografische Folge. Wir haben viel über Sie, über Ihren Werdegang und Herkunft gesprochen. Und ich habe bis zum gestrigen Tag positives Feedback bekommen und es haben sehr, sehr viele 1000 Leute gehört. Und ja, wir müssen dringend die letzten 3-4 Jahre mal updaten hier.
Aufarbeiten, genau. Eine kleine Therapiesession.
sozusagen. Und ich würde sagen, dadurch, dass auch viele 1000 Leute dazugekommen sind, Herr Gründel, würde ich Sie bitten, vielleicht nochmal, auch wenn sie es wiederholt für die, die sie schon kennen und sie kennen ja schon viele, ob sie da nochmal sagen, wer sie sind und wo sie herkommen und uns einen kleinen Abriss über sich selber geben.
Ja, sehr gerne. Also der Name ist gefallen, Boris Gründel, was bin ich? Ich bin sogenannter Führungsexperte, wie wird man sowas? Das ist ja keine Ausbildung. Bei mir war es so, dass ich semiprofessioneller Tennisspieler war, ich habe Sportwissenschaft und Psychologie studiert. Und wollte dann ein halbes Jahr durch die Welt reisen und im Dschungel von Mexiko hat es mich erwischt. Ein Klippensprung, unbedacht, junger Testosteronbolzen springt runter, Luxationsbruch, C67, Halswirbelsäule und seitdem bin ich Tetraplegiker, zu 90% gelähmt. Danach gab es 3 Jahre eben Sozialhilfe und die Frage, was mache ich? Also auf die Art, ich hatte keine Chance, also habe ich sie genutzt. Und es war wirklich buchstäblich so, es fing an, eine Socke anziehen mit 20 Minuten und dann habe ich versucht, diese Socke immer besser und schneller anzuziehen. Dann in den Rollstuhl ein, aussteigen, sich die Inkontinenz, können wir hier ja auch nennen, unter medizinisch gebildeten Menschen ein Riesenthema und damit klarzukommen und dann eben der Sozialhilfe. Aber im Kern habe ich immer weitergemacht, bin immer überlegt, was kann der nächste Schritt sein? Nach 10 Jahren angestellt sein, das ist jetzt ein großer, schneller Sprung. Als Produktmanager, Marketing, Vertriebsdirektor hat man mir gesagt, noch 3 Jahre, dann kommst du in den Vorstand in dem Konzern. Und dann sage ich, 3 Jahre denselben Mist noch machen, das geht nicht. Und da hat sich schon gezeigt, was ich mir für ein Wachstumsjunkie bin. Habe mich selbstständig gemacht, wo alle gesagt haben, dein Gehalt, deine Perspektive, sag mal, bist du bescheuert? Habe ich gesagt, ich muss. Ich muss weiter wachsen und mich selbstständig gemacht. Das hört sich dann im Nachhinein so schnell an, aber ich weiß noch genau, der erste Abschluss, den ich gemacht habe nach 4 Monaten Akquise, ich hatte Geld für ein Jahr durch die Abfindung, dann kam der große Auftrag und seitdem eigentlich ständig hat sich alles weiterentwickelt. Was ist passiert? Inzwischen ist ein Institut da, es sind über 20 Angestellte, es sind in Summe jetzt 12 Bücher, es sind 1600 Vorträge, die Transformation von 329 Firmenkulturen, also reingehen, lernen, Wahnsinn. Analysieren, weiterentwickeln. Ja, und dann denkt man sich irgendwann mal, gut, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, jetzt bin ich 60. Es ist eine unfassbare Gnade, dass ich im Kern das mache, was in mir ist, also eine Berufung der Folge, also da war viel Ablehnung und Angst und ganzen Scheiß, den man so kennt, also nichts Heroenhaftes, also wie blöd bist du denn bis hin, wie mein Gott muss das sein, also alles, was man so hat und heute sieht es natürlich von außen extrem gut aus, weil wir, oder ich sag mal, dieses Kernige und Ernste, weil die meisten Leute denken, ich habe kein leichtes Leben oder ich nehme mir so ernst, nee, das ist die Ernsthaftigkeit, die ich da in diese Idee reinbringe und die den Leuten auch gut tut, weil es ja viel so happy, happy, quack, quack, quack. Und immer mehr Leute merken, dass mentale Transformationen dafür stehen, wir ja, dass das mentale Anstrengung heißt. So wie ins Fitnessstudio. Sie kriegen keinen stärkeren Bizeps ohne körperliche Anstrengung. Es muss auch manchmal wehtun und dann wächst der Bizeps. So ähnlich ist mit dem Geist, da will man immer nur gute Gefühle und happy und positiv und so ein Scheiß. Und das hat uns mental krank gemacht. Die brutale Realität ist, wir sind geistig überfordert mit dem, was da draußen vor ist, weil unser Betriebssystem veraltet ist. Das ist die bittere Realität heute. Ich hoffe, das war so kurz und knackig passend.
Ich würde sagen, das war viel zu kurz und viel zu knackig. Grundl, ich habe nämlich so viele Fragen. Okay, aber dann fange ich doch
immer
mal
rein.
Dann, ich versuche das so ein bisschen zu sortieren. Klar. Eine Frage, in welchem Jahr haben Sie sich selbstständig gemacht?
Um das Jahr 2000, da war Paralympics Sydney. Ich war auch noch Rollstuhl-Rugby-Spieler, wurde sogar als bester europäischer Spieler ausgezeichnet. Und da durfte ich nach Sydney zu den Paralympics. Und das war so der Wendepunkt. Ich hatte davor schon was angemeldet, kam aber zurück und da war klar, am Wochenende mal spielen. Da war ich montags, dienstags platt. Das geht als Unternehmer nicht. Und dann war klar, also ich brauche die Energie, die ich da auf dem Feld lasse. Die sollte ich mal lieber eine Selbstständigkeit machen. Und dann habe ich aufgehört, dann hatte ich mehr Energie. Und dann wurde es auch sehr schnell sehr ernst. Ich brauche immer lange, bis ich was begriffen habe. Das glauben auch nicht viele. Also ich halte mich in bestimmten Bereichen für echt einen langsamen Lerner, bis ich es begriffen habe. Aber wenn ich es begriffen habe, dann ist auch etwas in mir mit einer unfassbaren Konsequenz. Also es ist nicht nur so, dass ich sage, ich bin Depp. Nee, ich bin ein Depp, aber ich kann auch was. Wenn ich es begriffen habe, das ist dann unfassbar, was in mir dann losgeht, wie ich da den Hebel umlege, bis ich es begriffen habe, manchmal geistiger Pflegefall.
Das, was Sie beschreiben, ich glaube, das geht vielen Leuten so. Wenn wir Leute in der Praxisgründung begleiten, bei der Ausstattung, gerade bei dem Visuellen einer Praxis, ne, man macht auf 1000 Quadratmeter, wie man die Räume gestaltet. Der Punkt, wie viele Nächte man drüber nachdenkt. Man hat erst ein festes Bild und wie oft sich das Bild dann ändert und wie lange man eigentlich dafür braucht. Also wie viele Wochen manchmal, bis man diese entscheidende Idee hat, wenn man sagt, okay, na, eigentlich passt das so gar nicht, es muss so hin und dann ist es perfekt. Ich merke immer wieder, dass irgendwie, und das, da kommen wir vielleicht auch auf meine zweite Frage gleich zu sprechen, das Betriebssystem. Ich glaube, für dieses Begreifen, wie dann etwas zueinander wirkt, ob es dann zu einem passt, ob es nicht zu einem passt, ob es eine kluge Idee ist, das dauert sehr lange. Ich merke auch ganz oft, dass wenn ich selber was mache, dass ich eine Idee habe, ich versuche sie umzusetzen und irgendetwas spricht dagegen. Irgendjemand sagt, nee, so machen wir das nicht. Wo ich dann erst enttäuscht bin und nachher, wenn ich dann so ein paar Tage drüber nachdenke, sage ich, okay, eigentlich war das so viel besser, dass da genau jetzt das Nein oder das Ja oder das Vielleicht oder nur, wenn du dann das und das machst, gekommen ist, weil das nachher eigentlich das Bessere für einen selber war. Meinen Sie das mit, das Betriebssystem ist veraltet, sodass wir eigentlich diesen, wir sind ja Dopamin getrieben, 20, 30 Sekunden Clips, wir haben gutes Gefühl und machen eine Entscheidung und gehen dann weiter, immer nur Gutes, 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 Gutes oder Negatives, Negatives, Negatives und man geht in die Spirale rein. Meinen Sie das mit veraltetes Betriebssystem oder wie würden Sie diese Sachen, die Sie beschrieben haben, wo Sie so lange brauchen, aber wenn Sie es haben, exekutieren Sie wie ein Profi, wenn man so will? Wie würden Sie diesen Prozess beschreiben?
Ich muss auf zwei Ebenen antworten, weil das waren jetzt wirklich wichtige Fragen und die möchte ich jetzt nicht einfach nur so wegtun. Ich gehe mal in was Grundsätzliches, hol aus, aber es wird sehr interessant, das verspreche ich. und dann komme ich wieder zu mir, wenn das in Ordnung ist.
Bitte.
Also ich hole aus. 1958, Norman Vincent Peale hat ein Buch geschrieben über positives Denken. Das hat eingeschlagen, brutal eingeschlagen. Die Folge war, du musst nur positiv denken, dann hast du ein positives Leben. Und in diesem ganzen Denken danach gab es auch noch dann, Brandon hat die 6 Säulen des Selbstwertgefühls geschrieben. Und da gab es eine unfassbare Bewegung, zuerst in den USA, die ist zu uns gekommen. Die hieß, du musst dich zuerst gut fühlen und dann etwas tun. Also Art, die Motivation kommt zuerst und dann tust du es. Und das ist so tief drin, dass diese Trägerwelle alle Inhalte, die wir haben, also Konzepte, Systeme, Ansätze, auf dem fußen. Und wenn man es mal so runterbricht, ich gehe brutal mit dem Schwert durch. Heißt das, ich sitze eigentlich immer hier und dann warte ich, bis ich irgendein Gefühl habe und dann mache ich es. Und dann, ja, ich muss vorher wissen, dass ich es gerne tue, dann tue ich es. Und das bitte nicht einfach nur wegtun, darunter leiden wir extrem. Wir sind darunter krank geworden. Ich weiß, dass es kommt jetzt schnell um die Ecke, aber ich sag's halt einfach mal so. Die Wahrheit ist, du tust und dann fühlst du dich gut. Und nicht, du fühlst dich gut und dann tust du. Und dieses Auswirken, dieses Happy, Happy und Positiv, auch Weiterbildung, auch Training, auch Seminare, sind alle in diese Richtung gegangen. Du musst dich halt erst fühlen und dann tust du's. Ich meine, jeder Zahnarzt wird sich totlachen und sagen jetzt der eine Patient, den nächsten Patient und ich muss mich gut fühlen, bevor ich in diesen Raum reingehe. Da ist halt irgendwann mal eine Professionalität und Frage ist nicht, wann bin ich sehr gut, wann bin ich schlecht, sondern wie ist der Durchschnitt? Und jetzt reden wir da über Professionalität, aber wir haben das nicht richtig ausgearbeitet. Wir sind in dieser Denkfalle und jetzt führen wir Leute und die wollen sich erst gut fühlen und es dann tun. Und jetzt überlegen Sie mal, was eine Führungsart geworden ist. Jetzt muss ich andere dauernd bespaßen, dass sie ihren scheiß Job machen. Und das Schlimme ist, die anderen haben auch noch den Anspruch darauf, die sagen, ich habe den Anspruch, dass ich mich gut fühle, bevor ich die Arbeit mache oder dass ich gerne zur Arbeit gehe. Man muss jetzt mal einfach nur weiterdenken, wenn ich sie da mit in diese Reise nehme. Und diesen Anspruch habe ich und den fordere ich auch ein. Und das ist eine Entwicklung, die ist unfassbar toxisch geworden. Und jetzt sagen wir, Arbeit ist schlecht, weil wir eben merken, Arbeit ist nicht nur gutes Gefühl, sondern Arbeit ist eben Arbeit. Das heißt, wenn wir in die andere Richtung gehen, und die habe ich von Anfang an bespielt, tu es und dann fühlst du dich gut. Heißt, ich benutze Arbeit, Probleme, Widerstände, um daran zu wachsen, um daran meine Erfüllung und meine guten Gefühle abzuleiten. Das ist so abartig andersherum und es geht so tief, dass wir strugglen. Es werden Millionen ausgegeben über diesen falschen Ansatz. Und dann wurden auch Weiterbildungen so happy, happy, wir fühlen uns gut und so weiter und so fort. Und wir merken gerade, weil wir den Schmerz haben, weil wir so krank geworden sind, dass wir das so nicht mehr hinbekommen. Und das ist auch das Faszinierende, da meine Arbeit schon immer anders aufgestellt war. Oh Wunder, 90% gelähmt, 3 Jahre Sozialhilfeempfänger, muss ich raus. Ne? Das, wenn ich das mit dem happy, happy, da wäre ich nicht vorangekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass alle Widerstände, alle Probleme, alle Diskriminierungen, alle Ablehnungen dafür gut waren, daran zu wachsen. Ja, es ist ein bisschen abartig und es ist niemandem zu empfehlen. Aber das war vielleicht der Grund, den ich brauchte, um der zu werden, der ich heute bin oder die Resonanz auszulösen. Ich bin natürlich nicht der wahnsinnige Sympath, der bekannt ist und da geht man hin und fühlt sich gut. Man weiß schon, oh, Grundel heißt Scheiße. Ich gehe ins Fitnessstudio. Aber ich merke einen Dreh in unsere Richtung. Früher waren es vielleicht von den 100% Interessierten, waren 90, nur 10, ich will Substanz. Das sind jetzt schon locker 15-20%. Also der Markt dreht sich gerade und es hat etwas mit dem zu tun, was sich da draußen gerade ändert, mit dem Betriebssystem und allem. Erste Frage allgemein, weil es hat auch mich betroffen. Es ist nicht so, dass ich das gleich begriffen habe. Jetzt kommen wir zu mir und wahrscheinlich müssen wir da auch individuell sein. Es gibt Dinge, die können wir erlernen und es gibt Dinge, die können wir nur erfahren. Ich bin jetzt von der Schule her jemand, der im Bereich des intellektuellen Lernens eigentlich prädestiniert ist, weil ich ein Denker bin. Aber unfassbar, wenn mich was nicht interessiert, ist es so, als existiert es nicht in meinem Bewusstsein. Und bei der Schule war es dann auch, bis ich 10., 11. Klasse, ich habe damals noch 13 Jahre Abitur, So mehr oder weniger, ich konzentriere mich kurz, Noten, die sind dann okay, alles gut. Zum Abitur war klar, jetzt geht's um was. Habe ich A, die Schule gewechselt und B, bin ich mit dem Notendurchschnitt, glaube ich, von 2,6 oder 7 auf 1,8 hoch. Einfach nur ein bisschen Druck, ein bisschen Interesse und auf einmal war ich dann da. Später war es aber auch so, das intellektuelle Lernen da draußen war furchtbar, aber das emotionale Lernen, in dem Begreifen, wenn man es begriffen hat, in dem war ich gut. Ich kann mir Namen nicht merken, aber ich weiß, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, und es gab Durchbrüche, an die erinnere ich mich alle. Also wie an alle. Was passiert ist auf Bewusstseinsebene? Und da war es eben klar, dass ich in dem Bereich eben ein Talent habe. Und da dieses auch meine Zukunft geworden ist, also wenn Sie so wollen, mentale Haltung, die zu Werkzeugen werden, also Kultur, das ist ja dieses, was wir nicht sehen, was aber den Menschen formt. Das zu benennen und das zu durchdringen, methodisch, didaktisch in einer Lehre aufzulösen, das ist dieses Ringen, das ich meine. Und auch dieses immer wieder merken, oh, da warst du noch nicht weit genug. Oh, der Gedanke war noch nicht so rund. Und dann fast nach 25 Jahren zu sagen, jetzt bin ich mal an einer Situation oder an einer Lehre, wo ich weiß, dass die für 10 Jahre gut ist. Das weiß ich jetzt. Aber es hat genau so lange gedauert.
Hallo. Wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei Opti Health Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io.
Oh Mann, was für eine Reise. Sie haben jetzt 2-3 Mal Betriebssystem gesagt. Ich finde das Wort Betriebssystem so wichtig an der Stelle. Ich hatte mal hier einen Hirnforscher und der hat gesagt, das letzte große Update in unserem Hirn, unserem Betriebssystem, er benutzt das Wort auch, war vor 38.000 Jahren. Und seitdem haben wir kein Update mehr bekommen, aber alles andere hat sich geändert und deswegen haben wir so große Probleme. Ist das der Pfad, auf dem Sie auch gehen oder was ist da Ihre These? Wie würden Sie das Betriebssystem weiter spinnen? Wie können wir selber eine Software aufspielen, die sich an die heutigen Umstände anpasst, weil unser Hirn ja halt evolutionsbedingt das letzte große Update halt schon vor knapp 40.000 Jahren ist es ja schon sehr, sehr lange her.
Nun, ich muss halt sagen, ich verdiene mein Geld deswegen, weil wir Menschen Geld geben, weil irgendwas passiert, das mehr wert ist, als sie bezahlen. Und ich mache Seminare, Coachings, Bücher, jetzt YouTube, Extrem, All-In und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss ein Ergebnis liefern für diejenigen, die mir Geld geben. Das heißt, ich muss praktisch sein. Ich muss wahnsinnig pragmatisch sein. Wenn die Leute kommen und die merken, da tut sich nicht was in ihrem Hirn, in ihrem Schädel, dann sagen sie, da gehe ich nicht hin, dem gebe ich kein Geld. Oder es tut sich was, dann sagen sie, boah, das ist ja geil, ich will mehr. Mich interessiert nur Praxis. Und jetzt kommen wir zu der Praxis und zu dem mentalen Update. Ich habe eben festgestellt, dass es 2 mentale Zustände gibt. Das eine ist, wie wir nicht wachsen und das eine ist, wie wir wachsen. Wir nennen es mal Bestätigung und Wachstum. Jetzt werde ich kurz mal, und Sie sagen mir sofort, wenn es nicht gut erklärt ist, dann mache ich es nochmal, okay? Mhm. In dem Maße, wo ich etwas wahrnehme, was immer es ist, ich gucke jemanden an, ich gucke eine Person an, ich höre einen Namen, Donald Trump, ja, habe ich sofort eine Wahrnehmung. So, diese Wahrnehmung ist unbewusst, weil sie wird mir sofort aufgespielt. Wenn ich jetzt anschließend diese Wahrnehmung rechtfertige, reden wir über Unbewusstsein im Alltag. Wahrnehmung, Rechtfertigung, unbewusst. In dem Moment, wo ich etwas wahrnehme und dann meine mentale Haltung erkenne, die mich zu dieser Wahrnehmung kommen lässt, jetzt rede ich von Bewusstsein. Jetzt ein einfaches Beispiel. Ich weiß, es ist komplex. Einfaches Beispiel. Ich gehe zum Flughafen. Alles gut. Auf einmal muss ich ganz dringend auf Toilette. Meine Wahrnehmung ändert sich. Ich sehe nur noch Toilettenzeichen. In mir hat sich was geändert. Druck, Toilette, wie auch immer. Wahrnehmung ändert sich. Das hört sich jetzt simpel an, ist es aber nicht. Ich habe gemerkt, Krafttraining. Ich mache Krafttraining. Testosteron, zack. Alle Frauen im Fitnessstudio sind hübscher. Wie als ich reinkam. Mein oberster Wert durch die Enge ist Freiheit. Das heißt, wenn Sie mir was verkaufen wollen, müssen Sie irgendwie, Herr Grundl, wenn Sie das machen, sind Sie noch freier. Es ist eigentlich egal, was es ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich kaufe, weil meine Wahrnehmung immer ausgerichtet wird. Wie kann ich noch leichter, noch freier, noch selbstbestimmter leben? Und da habe ich mich drauf konzentriert. Also, ich bin Wahrnehmungsspezialist geworden. Das hört sich jetzt ganz komisch an, ne? Und hier bin ich reingegangen und habe eine Lehre entworfen, die Lehre der Unterscheidung, des mentalen Differenzierungsvermögens. Das heißt, wir trainieren die Zustände zu erlernen, die unsere Wahrnehmung formen. Und darauf greifen wir ein. Und am Anfang ist es immer Unbewusstsein, weil ich meine Wahrnehmung rechtfertige. Wenn ich nicht sicher bin, was meine Wahrnehmung ist, fange ich an zu zweifeln. Dann kann ich auch verzweifeln. Ich kann auch mich zu sehr in Frage stellen. Aber der Zwischending zwischen zu wenig und zu viel in Frage stellen, dieser Korridor der genialen, nicht zu viel, zu wenig Verantwortung, Verantwortungsübernahme, das ist mir bewusst geworden, habe es ausprobiert, es in der Praxis funktioniert. Und da haben wir das letzte Mal dann drüber gesprochen, da waren wir richtig drin. Und dort habe ich ja dann diese Online-Lernwelt gemacht mit diesen 320 Differenzierungen und Lernschritten und noch was, hat sich ja weiterentwickelt. Und diese Daseinsberechtigung hat sich bis heute immer noch mehr als berechtigt herausgestellt. Am Anfang muss man sagen, hey, haha, und jetzt ist immer wer, ich höre so viel, das ist so gut, was machst du da? Die Sogwirkung ist vom Markt noch nicht voll. Also wir sind jetzt noch nicht bei 80%, wo das ein ganz großer Bedarf wird, aber der kommt um die Ecke. Ich weiß nicht, war das griffig erklärt, Herr Hendrizi?
Ich habe das verstanden. Ich musste mich sehr konzentrieren und auch für alle unsere Zuhörer das super gern nochmal 2 Minuten zurückspulen, denn das ist so wichtig. Das ist eine so relevante Unterscheidung, die für mein Leben sehr wichtig geworden ist, nachdem ich das versucht habe, grob zu begreifen. Herr Grundl, Sie haben gerade eben angesprochen und da möchte ich mich mal so ein bisschen hinbewegen. Vor 3,5, 4 Jahren, 2. Corona-Welle, wir haben uns kennengelernt, wir haben das erste Mal miteinander besprochen. Damals haben Sie die Online-Lernwelt, waren Sie dabei aufzubauen und hatten da Teile schon fertiggestellt. Das Thema Social Media, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, angefangen hatten Sie es im größeren Sinne noch nicht. Sie waren ein sehr bekannter Buchautor, ein sehr bekannter Vortragsredner und waren in der Branche, die ich kenne, hoch bekannt. Auch tolle Zahnarztpraxen, große Zahnarztpraxen, die Helka-Klinik und so weiter, sind alle bei Ihnen immer gewesen. Also sowohl in der Branche als auch darüber hinaus kannte man Sie. Aber noch nicht in der, wenn man so will, virtuellen Welt, in dieser neuen Welt, wenn man so will, diese Parallelwelt, die zu unserem echten, tatsächlichen, angreifbaren, griffigen, benutzbaren Welt irgendwie aufgebaut wurde. Und da haben Sie jetzt auch den Pivot gemacht, wenn man so will, also den Schwung, den Umschwung, das Aufgleisen. Und ich bin, um das jetzt mal zu differenzieren, da würde ich ganz gerne auch sehr, sehr gerne von Ihnen lernen und erfahren, denn ich bin in dieser Welt, ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich meide immer noch Meta-Produkte, ich nutze kein WhatsApp, ich benutze kein Instagram, ich benutze kein Facebook, ich habe es nie gehabt. Da interessiert mich, was für Sie jetzt letztendlich der Stein des Anstoßes war. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Das ist ja auch nicht ein Rudelverhalten von einem 16-Jährigen oder einem 15-Jährigen, die dann sagen, okay, alle in meiner Klasse gehen jetzt rein, ich gehe jetzt auch mit rein. Bei Ihnen war es ja dann eine bewusste persönliche oder berufliche Entscheidung. Das würde ich gerne nachvollziehen. Und dann, wie Sie es gemacht haben, wie sehr sie das belastet, in Anführungszeichen entlastet, ob das ein Teil ihres Lebens geworden sind, ob sie damit noch fremdeln, wie lange es gedauert hat, nicht mehr zu fremdeln. Also erzählen sie da einfach mal frei raus und ich frage da immer mal wieder dazwischen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema für viele unserer selbstständigen Zahnärztinnen und Zahnärzte, wo sehr, sehr viele damit sehr stark fremdeln und es auch nicht, also wir haben herausragende Mediziner in Medizinkreisen weltweit bekannt, machen Operationen in Brasilien, USA, in China bei höchsten Kadermitgliedern und die sind im Social Media einfach nicht vertreten. Die sprechen nicht drüber. Man kennt sie in der Branche, man weiß, dass die dies und jenes machen und da würde ich mich einfach mal interessieren, wie jetzt sozusagen ihre ganze Herleitung und ihr Umschwung dann so stattgefunden hat.
Also, es fängt an mit Schmerz. Wie so oft. Mein großer Schmerz war eine Warnung aus der Kindheit, ich bin nicht gut genug. Das heißt, egal wie viel ich leiste, es könnte immer noch besser sein. Jetzt wissen wir heute, dass 95% der Top-Performer meistens auch einen Schmerz aus der Kindheit haben, der sie zum Übermaß an Leistung bringt. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, nicht richtig, nicht falsch. Ist so, später gilt es zu transformieren und es eben aufzulösen, dass man nicht Sklave dieser unbewussten Programmierung ist. Ich glaube, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen genau, was ich meine. Vor allem, wenn man ein bisschen reifer ist, weiß man das. Und da hat man auch kein Problem, das zu sagen. Und das hieß, ich war gut unterwegs, ich wurde gebucht, ich habe schon gut verdient oder wie auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, eine Stunde, da wäre noch mehr gegangen. Oder 1,5 Tage, ich glaube, da und da wäre noch mehr gegangen. Und diese innere Unzufriedenheit, dass ich nicht alles liefere, weil eigentlich bin ich ein Missionar. Na, wenn man keine Robe ummachen, Thema menschliche Entwicklung, menschliches Potenzial, heißt immer ja, der Grundle hat einen Hau weg. Der ist auch Missionar, aber vielleicht muss man das vielleicht auch sein hier. Und ich fühle mich auch gut in der Rolle, weil es hat schon eine andere Ebene. Ich habe schon ein bisschen mehr Wert, als nur selber ein bisschen was zu verdienen, mir die Taschen voll zu machen und, keine Ahnung, in der Welt am Sonntag mal eine ganze Seite zu bekommen und sowas. Es gibt ein bisschen mehr als das. Und dieser Schmerz ist aufgelöst worden durch die Lehre, die ich erfunden habe mit den Unterscheidungen. Dann habe ich die 3 Lehrhäuser gemacht, also Häuser, ganze Häuser mit jeweils ungefähr 20 Modulen. Eine ist, wie führe ich mich selbst? Das ist so der Kern. Für den stehe ich gar nicht so sehr. Da ist das Buch, steh auf, das Ende aller Ausreden. Aber wenn man es mal macht, mich anguckt, was habe ich mal gelernt, mal mich selber zu führen. Und da ist ein anderes Haus entstanden, Leading Simple. Dafür bin ich bekannt, für Leadership. Und das ist, wie führe ich andere? Aber immer wieder, ich ändere mich, ich ändere damit mich andere. Also nicht nur Werkzeuge und Tools, die fummel ich mit dem Kopf bei anderen herum, ohne dass sie es mitkriegen, sondern wirklich, wie ändere ich mich und durch die Änderung von mir die Wirkung auf andere. Und dann eben noch, wie führe ich Gespräche, Kraft der Sprache. Die 3 sind in Summe schon sehr, sehr viel Differenzierung und Unterscheidung und wären wahrscheinlich für eine Karriere auch ausreichend. Also ich könnte auch jetzt nur steh auf machen, da hätte ich genügend Zeug. Jetzt habe ich aber 3 davon gemacht. Und dann gesagt, okay, jetzt bringen wir das Ganze in eine Lehrsystematik. Durch die Unterscheidungen, die Bausteine sind wie Legos. Ja, war klar, oh, ich habe die Unterscheidungen, zurückdrehen, mental differenzieren, super, die habe ich jetzt. Und jetzt mache ich ein Baukastensystem mit den Legos an Unterscheiden. Dann habe ich eben, glaube ich, 320 ausgearbeitet, aber da muss man auch hinkommen, also gibt es Lernschritte. Und dann ist das im Kopf entstanden. Ich habe schon so halb empfangen, also so halb, kurz vor Corona, so halb angefangen. Und dann kam Corona. Und dann, ey super, ich habe Zeit. Und es war mal wieder so wieder, weil die Leute sagen, man hat eine Vision und dann geht man dahin. Nee, es war, ja okay, dann machst halt das. Ich mache halt immer, okay, was macht jetzt Sinn? Ja, jetzt macht das Sinn.
Also es ist gar nicht so die strategische lange Planung. Es ist einfach der Moment, der Punkt, an dem man auf seinem Weg irgendwo ankommt, wo man aufsteht und sagt, okay, macht jetzt Sinn. Also es ist gar nicht so was Rühmendes.
Nein.
Man ist nicht der erhabene Moment, wo man da strategisch drauf zugesteuert hat, oder?
Ich würde es gerne, gerne sagen, weil es gut ankam.
Ja.
Oder käme, aber es war nicht so. Was aber in der Tat extrem in mir ist, dass ich über mich hinaus denke. Und wenn Sie so wollen, ist das vielleicht diese Vision, die sich an was Größerem aufhängt, wo nachher der Weg scheinbar so klar ist. Also der Nordstern oder die Idee, die größer ist als ich, die überstrahlt alles, aber die macht jetzt nicht klar, du machst jetzt eine Online-Lernwelt. Ne? Ich habe inzwischen 1,5 und 1,7 Millionen investiert in das Ding. Also das ist nicht ein paar Videos, ein bisschen nett, das ist hochprofessionell, Gamification, Lernabschnitte, Austausch unter den Lernenden und so weiter. Das ist, da ist richtig was dahinter. Das war es aber am Anfang auch nicht. Ich habe gedacht, super, jetzt sind die Videos da, jetzt kommt doch alle und guckt sie an. Bis klar war, es interessiert die Leute den Scheißdreck. Man muss die Hand heben, man muss winken und dann geht man rein und dann kann man da lernen und dann kommt man da hin und dann kann man das machen. Und deswegen auch die Investition und auch die Entwicklung. Aber da sind jetzt schon ein paar tausend Leute drauf und nutzen das. Also es ist aufgegangen, wenn man so will.
Ja. Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, denn Sie sagten, man würde es so gerne sagen, dass es dieser erhabene Moment war, dass es dieser große Punkt war, wo man drauf zusteuert. Meine Erfahrung ist exakt so wie Ihre. Es kommt dann und im Nachhinein rückwirkend betrachtet, kann man das so verklärend als diesen erhabenen Moment gerne beschreiben und sagen, das habe ich mir dann gedacht und dann habe ich die Verknüpfung gemacht und die. Und im Rückblick, im Rückspiegel kann man das so erklären, dass es immer großartig aussieht. Meine Erfahrung ist, dass es nie so ist, dass man sich das nie so diese Schritte vorplant. Ja, man läuft dann auch oft so den, und ich finde das so ehrlich von Ihnen. Und so, Sie sind der Erste, den ich höre, der mir das so sagt. Nämlich die meisten erklären es rückblickend immer, dass es so perfekt aussieht. Und ich glaube, diese Perfektion, die hält ganz, ganz viele davon ab, damit zu starten, weil sie sich selber das nicht zutrauen, das so perfekt hinzukriegen, diese Schritte zu machen. Ich kann von mir aus selber sagen, rückblickend kann ich alles, was ich gemacht habe, so erklären, dass es klingt, dass ich am liebsten eine Biografie vor Zufriedenheit über mich selber schreiben könnte, weil das so schön zusammenpasst. Aber in der Tat ist es ganz gewiss nicht so. Es sind immer diese Punkte, wo man absolut nicht weiß, wie man weitermacht, wie es weiter ist, wie das aufgeht. Sie sagen 1,5, 1,7 Millionen. Lohnt sich diese Investition oder kann ich die lieber in ein schönes Auto, einen schönen Urlaub und ein schönes Haus oder in was investieren? Man weiß es einfach nicht. Und man macht es, man hofft, man justiert nach, justiert nochmal nach, justiert nochmal nach. 3 Jahre gehen ins Land und so langsam sagt man, okay, es könnte vielleicht sein. Und erklären kann man das, ja, ist völlig normal, ich habe mir 4 Jahre Zeit gelassen, ne? Und dann habe ich hier nochmal nachgebessert, nochmal nachgebessert. Und ich glaube, dass viele Leute das dann halt vorgaukeln, den Rückblick, dass man da vielen anderen auch Angst damit macht.
Ja, das machen wir auf, ich mache den einen Faden fest. Ja, Schmerz, Online-Lernwelt, und jetzt konnte ich immer sagen, wenn ich irgendwo war, du kannst online gehen. Also ich hatte nicht mehr das schlechte Gefühl, ich liefere zu wenig, ich bin nicht gut genug, es hätte noch besser sein müssen, Perfektionismus. Und ich konnte sagen, es gibt es online. Also ist eine Riesenbefreiung. Eigentlich aus dem Egoismus auch raus entstanden. Ich wollte teilen, aber das war die Wahrheit. Deswegen habe ich das gemacht. Und deswegen ist es dorthin gegangen. Jetzt kommt die zweite Auflösung, die wir da gerade haben, mit dem, was ist wirklich wahrhaftig oder was ist Gutmenschentum. Also wir haben ein Problem, der Mensch will gut sein. Da ist ja nichts dagegen. Die Problematik, die wir haben, alle negativen Gefühle, die auftauchen, drücken wir wieder ins Unterbewusstsein. Also nehmen wir mal an, ich bin ja ein guter Mensch und weil ich ein guter Mensch bin, wenn ich jemanden hassen würde, also ich kann ja niemanden hassen, also nehme ich das nicht wahr, unterdrück's. Oder ich bin heute ein bisschen depressiv oder melancholisch, wie auch immer. Nee, ich muss ja immer gut drauf sein, also drücke ich's weg. Und ich freue mich auch immer so für jeden anderen mit und so weiter. Hass kenne ich nicht, Eifersucht aber überhaupt nicht und Neid. Neid, ich bin überhaupt nicht neidisch, natürlich hat der es nicht verdient, aber neidisch bin ich. Also wir haben dann, der gute Mensch hat gelernt, all das Destruktive in sich nicht mehr wahrzunehmen, sondern wegzudrücken. Was passiert jetzt? Jetzt projiziert dieses, was ich ja eigentlich auflösen will, unterbewusst, dass ich mich in anderen spiegle. Also, mich stört meine Eitelkeit an anderen. Beispiel. Ein anderer geht seinen Weg, ich sage, der geht nur über Leichen. Heißt, mein eigenes ungelebtes Leben spiegelt sich in der Wahrnehmung beim anderen. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Da gibt es ein schönes Beispiel. Kommt einer zu jemandem und sagt, ey, du bist totaler Egoist. Dann sagt der andere, ja, warum bin ich so egoistisch? Und sagt er, ja, weil du die ganze Zeit immer nur an dich denkst. Echt? Denke ich immer nur an mich? Ja, du denkst nur immer an dich. Ja, an wen soll ich denn mal sonst denken? Ja, an mich zum Beispiel. Also unser eigener Egoismus spiegelt sich im anderen. Und das ist das, dass wir denken, wenn wir das Negative unterdrücken, dass wir es dann transformieren. Und das ist dann der gute Mensch sein wollen. Und das ist eine Denkfalle, in der sind wir gerade drin. Wer uns da helfen kann, ist C.G. Jung. C.G. Jung hat vor allem beschrieben die Schattenarbeit. Also er hat gesagt, da unten im Keller, in der Destruktivität und so weiter und so fort, die ja keiner hat. Wir sind immer gut drauf, alles super, bis wir die Depression haben. Ne? Ist ja klar, wo die herkommt. Mhm. Geh in den Keller runter und räume auf. Das heißt, wenn die negativen Gefühle kommen, sie nicht wegdrücken, sondern angucken und einfach nur sagen, also nicht so, dass ich sie nach außen transportiere. Schau, kein anderer Mensch kann dafür sorgen, dass es uns schlecht geht, ohne unsere Erlaubnis. Wann immer es immer anderen gelingt, dass es uns nicht gut geht, ist immer die Frage, was ist da in mir? Das haben wir auch schon tausendmal gehört. Aber jetzt werde ich wahrhaftig. Wenn ich diesen Weg gehe, bin ich ein wahrhaftiger Mensch. Und dann sage ich, Herr Henrizi, ich würde gerne sagen, Visionär bin ich nicht. Aber irgendwie bin ich es ja dann doch, weil die Themen wohl in diese Richtung laufen, wie die zukünftige Führung aussehen muss, damit sie funktioniert. Aber ich kann dieses Heroenhafte eben nicht annehmen. Und ich muss eben sagen, dieses Nicht-Genug-Sein-Wollen hat mich in die Karriere gebracht, hat mich erfolgreich gemacht, dieses beweisen müssen. Es hätte mich aber auch platt gemacht, wenn ich das nicht erkannt und transformiert hätte. Der wahrhaftige Mensch will nicht gut sein, er will wahrhaftig sein. Und was Menschen da draußen wollen, sind keine perfekte, glasierten Sprücheklopfer. Das geht denen auf den Sack. Gute Menschen gehen dann auf den Sack. Perfektionismus stößt ab. Die Menschen wollen Wahrhaftigkeit. Die wollen hören, ich habe noch keine Antwort, ich habe Angst, ich denke nach, aber ich finde eine Lösung. Und nicht, natürlich habe ich die Antwort auf alle Fragen und ich bin immer gut drauf, bist du nicht. Ich weiß nicht, was Neid ist, du bist neidisch, die Frage ist nur wo. Eifersucht kenne ich nicht, wahrscheinlich bist du so eifersüchtig, dass du gar nicht mehr mal deine Eifersucht wahrnimmst. Und jetzt sind wir wahrhaftig und deswegen einen lieben Gruß da draußen in den Äther. Bitte kein guter Mensch mehr sein wollen, aufhören ab sofort, wahrhaftig sein.
Sie haben vorhin gesagt, dass 95% aller Erwachsenen in ihrer Jugend
75 sind es, nicht 95, 75.
Ja. 75% in ihrer Jugend Ereignisse hatten, beziehungsweise vielleicht eine gewisse Grundangst mitgenommen haben, eine Grundangst vor der Armut vielleicht, die einen immer wieder zu diesen sehr guten Leistungen geführt hat.
Ja.
Was war diese Grundangst bei Boris Grundl und haben Sie die besiegt? Oder haben Sie sich da raus transformieren können?
Also die eine habe ich schon beschrieben, du bist nicht gut genug. Aber später habe ich immer gemerkt, diese Angst vor Ausgrenzung, also ganz normale Ablehnung. Da habe ich auch immer gedacht, was sind da für emotionale, abartige Ausschläge? Warum mache ich so wahnsinnig viel aus der Angst davor, dass ich eventuell abgelehnt werden könnte? Das werden wahrscheinlich auch ganz viele sofort nachvollziehen. Und dann habe ich eben mitbekommen oder herausgefunden, dass diese Ablehnung praktisch ein Verstoß aus dem Stamm ist. Früher war es so in den Stämmen, dass die so geistig verschmolzen waren, dass wenn einer irgendwie gestört hat, wurde der zur Seite gesetzt und wenn er nicht gesundet ist, wieder dazu kam, war das das Todesurteil. Wenn man sich mal überlegt, was Menschen alles tun, um ja keine Ablehnung zu bekommen. Ist ja wahnsinnig. Mhm. Heute wissen wir ja, folge deinem Herzen, mach aus deinem Herz keine Mördergrube und so. Die Sprüche kennen wir. Aber wir müssen mal überlegen, was man da überlegt, was man alles macht, was man nicht sagt, was man auch nicht heutzutage nicht sagen darf. Oh, das darf man ja gar nicht sagen. Ja, aber sonst Gefahr hat, ausgegrenzt zu werden aus dem Mainstream. Das ist ja auch wahnsinnig. Mhm. Ne? Meinungsfreiheit, ja toll, klasse. Wenn du das sagst, dann isst du kleine Kinder zum Frühstück. Ne? Ist der Klimawandel auch menschengemacht, aber vielleicht auch ein natürliches Phänomen? Oder. Das darfst du nicht. Wenn du das sagst, ja, kleine Kinder zum Frühstück, wahrscheinlich zwei. Und da muss man sich mal überlegen, was wir an alles tun, um ja nicht sozial ausgegrenzt zu werden. Wenn ich jetzt irgendwo Zahnärztin oder Zahnarzt und irgendwie wird über irgendwas in der Region über einen geredet, irgendwas kommt auf, das kann man dann auch schon mal spüren. Jetzt, wenn es zu wenig Ärzte gibt, dann nicht, aber wenn, das kann dann schon Auswirkungen haben. Oder du hast ein Restaurant, auf einmal kommt keiner mehr. Also das ist schon abartig. Und eben festzustellen, dass das eine Todesangst ist und dann tut man es immer wieder und es löst sich dann auf, und man ist dann irgendwann mal völlig frei. Ob jemand sagt, du bist super, danke. Du bist ein Arsch, danke. Es ist fast egal. Mhm. Du tust, was du tust und bist frei. Und Glück hängt mit nichts ab, was außerhalb von dir ist. Mhm. Es ist ein ganz natürlich innerer Zustand. Mhm. Unser natürlicher innerer Zustand ist Glück. Echt, es ist so. Und dann fängst du natürlich an, durch dieses Nachdenken, Reflektieren und weiter und so fort, merkst du dann auf einmal, in den Keller gehen, laut C.G. Jung aufräumen, dass da Energie gebunden ist und dann merkst du, wow, da ist Energie. Und da sagst du auch mit 60, also ich höre jetzt bestimmt nicht auf zu wachsen. Es geht mir geht es nur um geistiges Wachstum. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Jetzt kommen wir zu Social Media.
Ja, darf ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ja, klar.
Und zwar ist das, was Sie jetzt beschreiben, Sie haben das mit einem Beispiel verdeutlicht. Ich finde Sie nicht gut, vielen Dank. Ich finde Sie gut, vielen Dank. Es ist mir, wenn man so will, schlichtweg egal. Ist das nicht auch eine gewisse Form von Narzissmus?
Nee, dann würde man dafür sorgen, dass die anderen sagen, du bist toll. Aber ein guter Hinweis, weil Narzissmus wird ja auch gefeiert. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Begriff haben, nehmen wir ihn mehr wahr. Mhm. Ja, auf einmal, und das ist interessant, das sind vor allem alle anderen Narzissten. Wenn wir jetzt, ich glaube, Sie haben es begriffen, ne, Henry C. Ja. Wir nehmen auf einmal die anderen wahr, wie sehr die Narzisst sind. Und wer jetzt hier aufgepasst hat, weiß auch, warum wir beide gerade lachen.
Genau,
ne?
genau.
Ja, genau. Also es sind zwei Dinge. Einmal, Narzissmus ist hoffentlich in jedem ein bisschen drin, also ein bisschen Selbstverliebtheit. Bis man ein Narziss ist, bis es ein Sein ist, also im Sein, im Wesen, da muss es schon sehr viel sein. Dass wir ab und zu Zustände haben, heißt noch nicht, dass wir sind. Wenn wir ab und zu brüllen, sind wir kein Choleriker, sondern wir kommen innerlich nicht klar und lassen Luft ab. Also bis wir sind. Wie oft muss man Lügner, bis man ein Lügner ist? Ja, wenn ich Sie frage, Herr Ritzi, haben Sie schon mal gelogen? Sagen Sie natürlich, nein, noch nie. Also wir wissen natürlich, dass wir lügen, aber wie viel müssen wir lügen, dass wir einer sind und nicht ab und zu das als Taktik gebrauchen, damit es halt irgendwie läuft? Und das ist halt einfach eine entscheidende Frage. Und deswegen müssen wir da aufpassen mit dem Narzissmus an sich in der Wahrnehmung. Aber ja, dieses Thema Sein ist wieder ein Modethema und dann nehme ich es wahr.
Ja, verstanden. So, und nun zum Social Media. Da habe ich Sie ja unterbrochen. Das würde mich mal interessieren, Corona-Zeit, was hat Sie dazu geführt, dass Sie da so spät in Anführungszeichen mit dem Thema anfangen?
Ja, ich bin eine bekannte Offline-Marke. Die Leute wissen, jetzt mache ich seit 5, 6, 27 Jahren, bin auch immer ziemlich weit vorne dabei und dann mit der Zeit ist halt einfach, wenn sie viele Jahre da sind, dann ist man irgendwann mal gesetzt und dann sage ich so, oh, und dann irgendwann mal ist man eine richtige Marke. Aber ist alles offline. So, jetzt verschiebt sich alles online und auf einmal wird derjenige, der online nicht sichtbar ist, fragt man, gibt es den noch? Weil er ist nicht online. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss es machen. Von der Offline-Marke, die sehr gut funktioniert, zur Online-Marke. Du musst es machen. Ich will es aber nicht, weil ich gucke da rein und was ich dann da sehe, dann sein Essen und dann bin ich wieder hier und schaue mir den Sonnenuntergang und so weiter und so fort. Und dann hatte ich für mich Folgendes. Die Aussage, im nächsten Leben würde ich gern das Leben leben, das ich auf Facebook darstelle.
Okay.
Das ist so der Satz dazu. Ich glaube, jeder hat es gemerkt. Wenn ich einen Sonnenaufgang habe und in dem drin bin und der mich völlig erfüllt, in der Sekunde, wo ich das Handy raushole, ist das Gefühl weg. Schon wenn ich mit meiner Partnerin darüber reden will, wie schön der Sonnenuntergang ist, wird schon eng. Mhm. Das heißt, ich bin permanent dahinterher, irgendwas darzustellen. Und das geht mir auf den Sack. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ja, aber du musst es machen, um wahrgenommen zu werden und so. Und dann kommt dieses, ich muss, will aber nicht und dann mache ich es. Da kommen Leute, haben eine Kamera, ich habe ein Skript, ich rede, ich mache und so weiter und so fort und tue das dann auch. Okay, macht man. War auch ganz cool, ist auch mal eins viral gegangen mit über 2 oder 3 Millionen auf TikTok oder was weiß ich. Also ging schon was. Aber jetzt kommen wir zum Dreher. Ich bin bei Hilti, 500 Führungskräfte, darf das Jahr eröffnen. Hilti sind so Bohrmaschinen oder sowas, genau. Super Firma. Werde eingeladen, ist wirklich eine Ehre, dass man da reden darf. Da muss man dann über Jahrzehnte vorne sein und dann wird man gebucht für solche Dinge. Und da sind es 500 Leute. Zig Jahre, bis man das machen darf. So, und dann ist mir klar geworden, wenn du deine Zielgruppe in den Avatar adressierst, du willst nicht Millionen Klicks. Du willst diese anspruchsvolle Elite der Menschen, die denken, wachsen wollen und die daran Spaß haben, Freude am Leben eigentlich schon haben, nicht bekommen wollen, haben und einfach eine Idee, wie sie durch diese Herausforderung des Alltags einfach geistig wachsen und Freude haben. So, die will ich. Und jetzt fange ich mal an, nur die zu bespielen. Wie mache ich das? Mach mir Gedanken und so weiter und so fort. Und dann habe ich mein Video gemacht und das hat dann gleich irgendwie 1.500 oder 2.500 Klicks gehabt und wurde ziemlich lange auch angeguckt und so weiter. Und dann denke ich, ach du Scheiße, das ist ja mehr wie die 500 und du brauchst, weiß Gott, wie lange, bis man dir irgendwie zuhört. Du machst anspruchsvolle Themen, keine leichten, richtig anspruchsvolle, vor allem auf YouTube. Da sind wir jetzt all in gegangen, da sind wir richtig dabei. Werden das viele angucken? Nein. Aber es werden anspruchsvolle Leute angucken. Und wenn die Leute sagen, der hat was, dann kommen die auch auf die Seminare oder buchen oder machen oder in-house oder wie auch immer, weil das für sie stimmt. Und wenn ich das jetzt tue, ist das klug, Boris, oder nicht? Jetzt bin ich 60 und das ist die Frage, die nächste, wie kann ich diesem hier, meinem Institut dienen, noch am besten? Nochmal 10 Jahre rumfahren, Vorträge halten? Also nochmal gemacht, ja, hast du toll gemacht. Oder kann ich die Legacy mit allem, was ich drauf habe, jetzt in Filmmaterial der Welt kostenfrei zur Verfügung stellen? Und das Projekt, das wir gerade tun, neben dem, dass ich da arbeite, Skripte, natürlich habe ich eine hervorragende KI-Assistenz von Claude entwickelt. Über 3 Monate ist es abartig gut, kann die Bücher und alles und so weiter. Ohne das geht's nicht. Aber da investiere ich jetzt locker mal 250.000 innerhalb von einem Jahr für 108 Kernvideos in der Produktion. Und ich habe totale Freude. Mhm. Und das ist eben der Switch. Ich weiß gerade momentan nicht, wie ich der Menschheit besser dienen kann als so.
Ja, also Wahnsinn. Das heißt, von der absoluten Ablehnung dahin, dass es Ihnen sogar noch Freude macht, ist es gekommen. Ne? Diese, also und dieser Weg, aber diese einzelnen Teilschritte dazwischen, die möchte ich nochmal verstehen. Das ist ja auch nicht so, dass Sie eines Morgens aufstehen und sagen, gestern war es noch schlimm und heute habe ich große Freude. Wie fühlt es sich an? Über welchen Zeitraum haben Sie gemerkt, dass Sie da in die Kurve gegangen sind, dass es sich von einer Pflicht absolut... Sachlich habe ich das komplett verstanden. Ne? Offline-Marke, Transformation zur Online-Marke. Man hat sehr viel Online-Sachen. Man kann es ergänzen mit dem Leadership-Institut, mit allem, was man jetzt mittlerweile aufgenommen hat, was man an Wissen produziert hat. Macht alles komplett Sinn. Jüngeres Publikum auch noch. Also können wir stundenlang weiterreden. Sachlich 100%. Von dass sie das machen müssen, sachlich 100% richtig. Aber wie lange war der Transformationsprozess für Sie? Also wie lange war die Kurve?
Im Kern war es, ich habe gemerkt, dass mich dem hinwenden, das mir gut tut.
Okay.
Also ich bin jemand, der sich recht schnell langweilt. Also ich war dann Produktmanager, dann habe ich den Job verstanden und da hieß es, ja, muss noch 4 Jahre weitermachen. Da sage ich, aber ich mache jetzt 4 Jahre denselben Scheiß nicht nochmal. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Hast du mir nicht mehr. So. Und ich langweile mich auch mir selbst gegenüber schnell. Also wenn ich dann merke, das hast du ja schon mal viermal durchgekauft, ist denn was weiter passiert in dir? Ist da Wachstum? Ist da neue Erkenntnis? Ist da was passiert? Nee, ich fange an, mich vor mir selbst zu langweilen. Mhm. Und in der Auseinandersetzung mit Social Media habe ich gemerkt, dass dieses extreme Produzieren von Content und auch auf der Welt mal wieder, weil ich bin ja auch im Netz und gucke mir dann die Weltbesten, du hast ja 2-3 Klicks und hast da Leute, das ist ja abartig. Und dann kannst du die wirklich analysieren, weil ich muss da nicht irgendwo hinfliegen oder also das kann ich machen. Ich habe die Fähigkeit, manchmal bei Autoren genau in Büchern dann zu erkennen und zu sehen, das ist halt, das hat man sich entwickelt, mein Gehirn funktioniert so. Und dann merke ich, wie unfassbar gut mir das tut. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mich dem stelle und jetzt gleich wieder weiterdrehe, es ist echt anstrengend. Vielleicht der Hinweis, schaut euch mal die neuesten YouTube-Sachen an, nicht die älteren, die neuesten, die kurz und knackig geschnitten sind. Dann weiß man vielleicht, wie viel Arbeit dahinter ist. Es tut mir so gut. Mhm. Und dazu kommt eben diese tiefe Überzeugung, weil ich habe inzwischen auch Trainer und die andere Sachen machen und so weiter und so fort. Wenn das jetzt den Avataren, also den trifft, die Zielgruppe trifft, die ich haben will. Ich habe keine Leute, die sich dauernd beschweren wollen oder die wieder was suchen, um Recht zu haben oder so einen Scheiß habe ich nicht. Ich habe die Leute, wirklich erfolgreiche Leute, die smart sind und so weiter und so fort, die diese geistige Reise lieben. Mhm. Das habe ich aber auch in einem Podcast gehört und habe es dann nochmal durchdacht und auch einen Haken dran gemacht. Jemand hat gesagt, der war noch nicht sehr weit, der hat einfach gesagt, mach jeden Tag ein Video, stell es online, du bist nach einem Jahr nicht mehr derselbe Mensch wie davor. Mhm. Wichtig, nicht eine Rolle, also das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Versuche nicht jemand zu sein. Also so auf die Art, jemand sagt, ja, du bist ja aber so und so und so. Nein, nein, ich bin ganz, ganz anders. Weil wir haben so eine Stimme, die will, wie andere uns sehen. Das ist unser Image. Das nicht, sondern sage, wer du, also wie wir es vorhin hatten, auch wahrhaftig. Ich hatte immer Angst davor, Angst davor, Angst davor, Angst davor. Und ich kann da leider nicht sagen und so weiter und so fort. Da können ja viele sagen, oh, du hast aber Schwäche gezeigt. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Wahrhaftigkeit, eben dieses Darstellen, oh, ich bin ein Guru und ich weiß ganz viel und ich habe schon immer und da hatte ich die Vision und da bin ich da hingekommen, da habe ich das erreicht. Was will ich damit anderen sagen? Ey, Ich weiß, ich setze, ich komme, wenig wie die Witschi. Und dann läuft es genau so wie ich und sage, oh, ich würde auch gern kommen, sehen, kommen, siegen. Und dann gehe ich jetzt zum Grundl und lerne, wie das geht. Das ist ein altes Denken über Führung. Das Guru-Denken, und das haben auch viele gemacht, das ist vorbei. Die Leute kaufen deine Wahrhaftigkeit und sie spüren die Stärke, wenn du über Ängste sprichst, wenn du über Niederlagen sprichst, wenn du über Zweifel und deren Überwindung sprichst. Das spüren die Leute und das wollen sie, weil die Superman-Geschichten, da haben die keinen Bock mehr. Weil sie sowieso alle wissen, dann war einer ganz toll, hoch, auf einmal stellt man fest, er hat dort so und so viel Geld vergraben. Oder er hat irgendwo hingegriffen, wo er nicht sollte. Oder dieses Glänzende, ne? John F. Kennedy, wow. Und dann kommt irgendwann mal raus, oh. Und jetzt erzähl mir von irgendeinem Menschen sehr viel Licht, wo nicht viel Schatten ist.
Wie gesagt, da kann man nur auf Gandhi oder auf den Dalai Lama oder auf irgendwelche religiösen Persönlichkeiten gehen, denn wahrscheinlich viel mehr kommen da nicht zusammen. Ne?
Ja. Ja. Und ich sag's mal so, Mutter Teresa sagt einen Satz, der war heftig, der hat mich voll getroffen. Sie muss immer wieder auf den Hitler in ihr Acht geben. Und dann sagt es diese Frau und dann kann man schon mal nachdenken.
Ja. Ja, die denken auch nicht anders. Auch da ist das Betriebssystem noch dasselbe wie bei uns. Ne? Dass die Emotionen funktionieren gleich. Herr Grundl, eine herausragende Reise wieder, ein super Update über die letzten 4 Jahre und ich brauche ein Versprechen von Ihnen. In 4 Jahren, wenn das Grundl-Institut 30 Jahre alt wird, dann möchte ich mit Ihnen eine 30 Jahre Grundl-Update-Folge haben, wenn Sie denn gestatten.
Sehr, sehr gerne. Schauen wir mal, wo wir da sind. Ich hoffe nur, dass wir den Weg dahin mit klarem Geiste und Gesundheit machen. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Für den Rest können wir sorgen.
Ja, das stimmt. Mit Wahrhaftigkeit. Ich nehme die Wahrhaftigkeit mit. Ich finde, das haben Sie ganz wundervoll erklärt. Und ich kann auch gar keine Frage mehr stellen, weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke. Da muss ich mir nochmal sehr viel mehr Gedanken zu machen. Ich finde, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein sehr guter Punkt.
Danke. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Grundl, für Ihre Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Update-Folge mit Herrn Grundl gefallen. Ich glaube, die war mindestens so gut wie die erste Folge, Folge 84. Schaut da mal rein, dann habt ihr die doppelte Packung für eine Sporteinheit oder für ein kleines Fahrradrennen oder für ein Wochenende. Und bis zur nächsten Episode eine gute Zeit und bleibt wahrhaftig. Ihr Boris Grundl und Christian Henrici. Ciao, ciao.
Ciao.